Episode 254 Qualitätsmanagement in der Softwareentwicklung. Kaizen2Go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Nils Kasseckert bei mir im Podcastgespräch. Er ist technischer Architekt im SAP-Umfeld bei einer großen Drogeriemarkette. Hallo, Herr Kasseckert.
Hallo, Herr Müller.
Klasse, dass Sie heute dabei sind. Jetzt habe ich schon ein Stichwort zu Ihnen gesagt. Softwarearchitekt, SAP-Architekt, aber stellen Sie sich gerne noch mal in 2-3 Sätzen ein bisschen intensiver vor.
Na klar, gerne. Also ich bin bei einer großen Drogeriemarkette angestellt, hauptberuflich verantwortet dort als technischer Architekt die Fiori-Apps im SAP-Umfeld, dass alle Apps im Konzern so laufen, wie sie halt laufen sollen. Seit 2013 habe ich zusätzlich nebenher noch ein Gewerbe-App-Supporter, womit ich für verschiedenste Kunden Web-Apps, native Apps, Webseiten, Hosting und andere Sachen anbiete.
Ja, ich glaube, da treffen sich die Dinge ja auch und auch zu unserem Thema heute, Qualitätsmanagement in der Softwareentwicklung. Und vielleicht so zum Einstieg erstmal die Frage, für die halt jetzt nicht aus dem Softwareumfeld kommen, was sind so typische Qualitätskriterien, die man an eine Software anlegt?
Ja, das ist eigentlich relativ einfach zu sagen. Also natürlich Fehlerfreiheit, also kein Kunde möchte gerne Software haben, die ständig abstürzt oder ständig Probleme macht, womit dann gleich zum nächsten kommen. Die Stabilität, also diese Software sollte stabil laufen und vor allem, was ganz wichtig ist, auch die Kundenerwartungen erfüllen. Also da gibt es verschiedenste Grafiken, auch im Softwareentwicklungsumfeld. Der Kunde wünscht sich eine Schaukel und im Endeffekt bekommt er nur einen Reifen.
Oder? Ja, dieses Bild habe ich da auch vor meinem geistigen Auge. Ich glaube, das passt aber für viele Situationen. Und natürlich ist, glaube ich, die Kundenerwartung, das ist nicht nur, aber auch speziell im Softwareumfeld sicher eins der schwierigsten Sachen. Und natürlich da dann schließt sich im Grunde auch schon die nächste Frage an, wie prüfe ich denn das? Fehlerfreiheit, Stabilität, glaube ich, ist noch relativ einfach.
Richtig, genau. Aber diese Kundenerwartung, wie Sie halt jetzt schon meinten, das ist immer mit so das Kritischste, weil der Kunde selbst meistens gar nicht am Anfang weiß, was will er denn haben? Und dann werden die Änderungen häufig mehrfach umgeändert oder es kommen neue Sachen hinzu. Deswegen, also es gibt prinzipiell jetzt mehrere Möglichkeiten. Ganz klassisch wäre jetzt der manuelle Test durch den Kunden am Ende der Entwicklung. Und dann hat man aber genau diesen Fall, den ich da gerade meinte, dann könnten sich das Ganze, die ganzen Anforderungen ändern. Wesentlich besser wären jetzt natürlich Test-Driven oder Behavior-Driven Development-Konzepte, sprich man definiert direkt am Anfang, was soll die Software können, bevor man überhaupt angefangen hat und dann entwickelt man daran die Software.
Wie unterscheidet sich das jetzt grundsätzlich von, nennen wir es mal, klassische Qualitätssicherung?
Also bei der klassischen Qualitätssicherung wird das, wie ich ja schon so angedeutet hat, halt bei irgendwelchen Meilensteinen oder am Ende der Entwicklung drüber geschaut, ist das Ganze jetzt das, was ich haben will oder hat sich das auseinanderentwickelt. Dann muss dann der Entwickler wieder anfangen, muss wiederum muss wieder Änderungen einbauen und so weiter und so fort. Währenddessen bei diesem Behavior-Driven Development zuerst die Tests entwickelt werden. Ganz wichtig ist, dass dann währenddessen diese Tests alle noch failen müssen. Also läuft dieser Test dann schon grün, dann ist da irgendwas faul. Und das hat dann aber dann diesen Vorteil, dass wir dann die Überprüfung direkt während der Entwicklung bekommen. Also ein konkretes Beispiel ist jetzt, der Kunde will einen roten Button, das ist dann eben ein Test, und wenn der Button jetzt statt rot grün ist, dann legt man Test fehl. So wird sich das am Ende der Entwicklung kriegen.
Ja, da höre ich auch aus und ich denke, da kommen wir dann auch nochmal drauf,
dass aufgrund dieses Umgang mit Fehlern man schon mal ganz anders an das Thema rangeht. Ja. Während in anderen Situationen ist ja vermeintlich so der Fehler das absolute Tabu.
Richtig. Also das ist auch noch so, dass man dann auch so eine andere Fehlerkultur hat, mit Fehlern lernen umzugehen und halt auch, dass es jetzt nicht schlimm ist, wenn man einen Fehler macht. Das ist halt auch noch eine Sache, die man erstmal lernen muss unter Umständen.
Ja. Und ich höre auch eben raus, weil man den Test zuerst definiert und im Grunde sogar die Testumgebung wahrscheinlich zuerst entwickelt, wenn ich mich so an meine persönlich graue Vorzeit erinnere, dann vermeide ich ja auch, dass ich eigentlich die Qualität hinterher reinprüfe, sondern ich entwickle sie vorher rein.
Richtig, genau. Und es hat dann auch dann gleich noch andere Vorteile, wenn wir jetzt mal weggehen nur von der reinen Qualität. Man kann dann auch noch die Software-Sicherheit, also das ist ja auch ein ganz großes Thema heutzutage, wird dann auch dann direkt mit reinentwickelt, was halt eine riese Sache ist, als wenn man das ganz zum Schluss einfügt. Und was halt auch, was man auch sagen muss, wenn man diese Tests erst ganz zum Schluss schreibt, da sind, also ja, wir Entwickler sind meistens ein bisschen faul, das heißt, wir schreiben dann einfach Tests, nur wenn wir sie schreiben müssen, aber die sind dann unter Umständen nicht so sinnvolle Tests. Ja. Somit hat man auch dann gleich diesen Zwang, einen sinnvollen Test zu schreiben, was einen wiederum anderweitig auch weiterbringt. Wie, ich habe es jetzt gerade im Arbeitsumfeld, wir müssen auf eine neue Betriebssystemversion upgraden. Durch diese Tests ist das nur noch eine Sache von Tagen. Vorher waren es Sachen von Monaten.
Und da kommt mir natürlich jetzt gerade auch in den Sinn, Sie haben es jetzt voll genannt, aber ich finde das jetzt mal gar nicht grundsätzlich verwerflich, denn auch wenn jetzt das vielleicht jetzt die Qualitätsmenschen nicht unbedingt gern hören, aber im Grunde ist Qualitätssicherung ja definitiv mal keine Wertschöpfung.
Richtig.
Sie ist natürlich notwendig, aber sie schöpft für den Kunden direkt noch keinen Wert.
Richtig. Und das ist dann auch wieder darum das nächste Problem, dass viele Kunden gar nicht das Geld ausgeben wollen oder das bezahlen wollen, weil die meinten, sie wollen nur diese Software haben und das Ganze drumherum interessiert sie gar nicht.
Ja, gut, da glaube ich, unterscheidet sich jetzt die Softwareentwicklung von im Grunde allen anderen Themen gar nicht, wo Kunden manchmal, ich nenne es jetzt mal, ein bisschen erstaunt sind, was manche Sachen halt einfach kosten, weil sie halt nur, sagen wir, die Spitze des Eisbergs sehen. Und ich glaube, gerade in der Softwareentwicklung ist ja der sogenannte Gutpfad nur ein minimaler Teil.
Richtig.
Ja. Genau. Gut, jetzt waren wir bei dem Punkt eben, was möchte ich als Kunde bezahlen, nicht bezahlen? Und da ist mir in dem Kontext, ich bin ja da auf einen Artikel von Ihnen gestoßen, noch ein weiterer Punkt aufgefallen, der da ganz zentral drin vorkam, nämlich das sogenannte Pair-Programming, wo so auf den ersten Blick auch unheimlich viel Aufwand dahinter steckt und natürlich dann auch die Frage entsteht, ja, warum soll ich das bezahlen? Aber ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Teil dessen, was eine gute Softwareentwicklung und gute Qualitätssicherung ausmacht.
Ja, genau. Also klar, man kann sagen, also mein Artikel ging ja auch darum, Fluch oder Segen. Also dieses Pair-Programming an sich ist eine gute Sache. Also Ziel ist sozusagen, nicht nur einer schreibt die Software, sondern diese Software entspricht mindestens dem Konsens von zwei Programmierern. Also wenn halt vier Augen draufschauen statt nur zwei, sollte in der Theorie bessere Software rauskommen mit weniger Fehler, mit weniger Sicherheitslücken. Das ist zum einen. Zum anderen haben wir dann auch noch den sogenannten Busfaktor erhöht. Das heißt, Busfaktor kommt halt echt in der Softwareentwicklung, sagt, wie viele Leute können vom Bus überfahren werden, ohne dass die Lieferung der Software gefährdet ist. Und wenn natürlich jetzt mehr Leute dran arbeiten, ist natürlich das eine ganz andere Sache. Und natürlich ein ganz großer Faktor ist halt dieser Wissens- und Kompetenztransfer. Also dasselbe ja wieder Busfaktor. Also es reicht schon, wenn der Kollege für 3-4 Wochen mal in Urlaub ist oder irgendwo anders, weil dich verhindert ist. Und deswegen ist es an sich gut, aber hat natürlich auch einige Probleme.
Ja, ich glaube, das ist halt mal grundsätzlich, wenn ich da, wie gesagt, an mein, ich nenne es mal ein bisschen flapsig, früheres Leben zurückdenke, das ist, glaube ich, eben in der Softwareentwicklung die eine ganz große Herausforderung, dass ich diese normierende Instanz, nenne ich es mal, der Produktion und etwas produktionsfertig entwickle, das habe ich ja da gar nicht, weil im Grunde meine Entwicklung gleich Produktion ist.
Richtig.
Und diese vermeintlich zusätzliche Hürde, die ich jetzt in der klassischen Produktion, wenn ich also was Greifbares entwickle, das entfällt halt bei der Software. Und ich nehme es nur so aus dem Augenwinkel wahr, Sie hatten ja auch das Stichwort genannt, App-Entwicklung, wo sich dann Leute manchmal drüber aufregen, wenn mal eine App, ein Smartphone oder so, in einen zweistelligen Euro-Betrag reingeht, wo ich mich dann immer frage, Leute, habt ihr eigentlich eine Ahnung, wie viel Arbeit da dahinter steckt?
Richtig. Das ist halt genau dieser Punkt, was halt, also es ist halt auch diese Schwierigkeit, dass man bei der Softwareentwicklung nicht direkt das einschätzen kann. Also wenn man ein Haus baut, sieht man, was man jetzt gerade kostet, aber bei der Softwareentwicklung wird mir auch oft gesagt, ja, sie googeln doch nur, das kann ich doch auch selber.
Da würde ich dann immer gerne sagen, macht halt mal.
Richtig.
Beziehungsweise, ja, im Augenblick, das war auch eingangs von Ihnen so ein Stichwort, erlebt man es ja ganz oft gerade, was jetzt so mit Impfterminvereinbarungen, was da teilweise für technische, ich nenne es mal Stilblüten existieren, was so Sicherheitsaspekte angeht. Ja, das ist ja schon abenteuerlich, was man da so sieht.
Richtig, also da wäre dann sowas wie Pair-Programming oder Behavior-Driven Development eine Sache, die man sich da überlegen sollte.
Ja. Gut, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass durchaus halt auch ein paar, nennen wir es mal Hürden vielleicht, mal von dem Aufwand abgesehen, dahinter stecken, damit Pair-Programming so funktioniert, wie es nach den Regeln der Kunst sein sollte. Was sind denn so Voraussetzungen, die das Team, die Menschen, die Organisation mitbringen muss?
Also da gibt es einige. Also ich habe das selber 1,5 Jahre erleben dürfen. Und das sind einige Punkte, die man auf jeden Fall da beachten müsste. Also es fängt an von einem ähnlichen Wissensniveau. Also bei mir in meinem damaligen Team war es so, es gab Leute, die hatten in Java noch nie programmiert und andere Leute, die haben schon seit 15 Jahren da gearbeitet. Das heißt, es gab einen riesengroßen Gap zwischen denen. Und wenn diese Leute zusammenarbeiten, war es so, dass halt beide Seiten unzufrieden waren. Der eine kam nicht voran, der andere fühlte sich dumm. Also jetzt mal ganz platt gesagt. Also was man ja auch dann bei diesem Pair-Programming wissen muss, ist, dass das Pair mindestens wöchentlich wechselt. Das heißt, man hat jede Woche einen anderen Partner, mit dem man jetzt zusammenarbeitet und auch an einem anderen Thema. Da kommen wir gleich zum nächsten. Also auch die Person an sich muss halt offen sein, jede Woche irgendwas anderes zu machen. Also man kann jetzt nicht sagen, das ist mein Aufgabengebiet, das mache ich jetzt die nächsten Jahre, sondern jede Woche irgendwas Neues. Und was halt dann wiederum ist, wenn man jede Woche auch einen anderen Partner hat, muss man sich auch mit dem ganzen Team verstehen. Das heißt, man braucht ein positives Arbeitsklima. Mag man jetzt diesen einen Kollegen nicht, dann wird das eher schwierig. Also wir hatten bei uns dann solche Fälle. Es kam dann auch so durch unterschiedliche Kulturen. Wir hatten chinesischstämmige Leute da, wir hatten französischstämmige Leute und da ist natürlich eine ganz andere Arbeitskultur. Also besonders bei den Chinesen, die würden ja niemals mit einem diskutieren oder so. Das ist halt einfach ihre Kultur. Aber Pair-Programming lebt halt von der Diskussion. Also man hat einen Code geschrieben und darüber diskutiert wird, ob der jetzt gut oder schlecht ist. Es bringt aber nichts, wenn ein der Pairing-Partner immer nur Ja sagt. Das ist halt so eine Sache. Und halt, wenn dann das Management nicht aktiv eingreift und guckt, wie sehr verstehen sich die Leute, dann entsteht eine ganz schnelle Abneigung. Und Abneigung im Pair-Programming ist eher ungünstig. Also das führt dann, also bei mir in meinem ehemaligen Team führt das halt dann dazu, dass man zwar zum Pair-Programming eingeteilt wurde, aber man hat sich die Aufgaben untereinander aufgeteilt und hat nichts voneinander gehört die ganze Zeit. Das ist auch ungünstig.
Ich meine, Sie sagten eingangs, dass auch ein gewisses ähnliches Niveau existieren muss. Trotzdem glaube ich, sehe ich es persönlich als eine Entwicklungschance, weil natürlich, so ist zumindest meine Erfahrung vor über 20 Jahren mittlerweile schon, dass ich im Grunde keine andere, nennen wir es mal Profession, kenne, wo selbst bei ähnlichem Ausbildungsniveau doch so ein großer Produktivitätsunterschied besteht.
Das ist auf jeden Fall. Ja, also da muss ich Ihnen, aber es ist, also was ich auch so mit Wissensniveau meinte, es ist halt auch so die, vielleicht dann nicht nur Wissensniveau, sondern auch dieser Willen und diese Fähigkeit zu lernen. Also das ist, also die muss halt auf jeden Fall da sein. Ja. Also ich hatte es jetzt bei einem Kollegen, ich bin ja relativ jung mit meinen Anfang 20, ich hatte Kollegen, die gingen schon kurz auf die Rente zu, also waren schon Anfang 60 und für die war das natürlich, wenn man noch nie mit Java entwickelt hat und jetzt auf einmal mit Anfang 60 noch eine neue Sprache zu lernen, war zum einen die Motivation eher gering, sagen wir es mal so, zum anderen auch diese Schnelligkeit, also da was Neues zu lernen. Und dann ist man dann natürlich als junge Person, die das schon seit Jahren macht, das Ganze, ziemlich frustriert dann auf Dauer. Das ist halt so ein Spagat. Also es ist unmöglich, dass zwei Leute dasselbe wissen, aber es fängt halt so an, wenn man jemanden erklären muss, wie man da eine Variable deklariert, und selber macht man schon zig Sachen, damit ist es halt frustrierend.
Ja, wo Sie so erzählt haben, auch mit den wechselnden Teams, also nicht bloß, dass man selber die Rollen tauscht, sondern dass man wirklich mit jemand anders zusammenarbeitet, da ist mir dann eingefallen, eine ganz andere Branche, wo es aber im Grunde genau das Gleiche gibt. Und zwar Luftverkehr. Das, was die zwei Jungs, mittlerweile sind es ja bloß nur zwei, die da vorne im Cockpit sitzen, das nennt sich, gibt es einen Fachbegriff, nennt sich Crew Resource Management unter anderem. Und aber ein zentraler Aspekt ist, dass diese Rolle Flugkapitän und Co-Pilot beziehungsweise Flying Pilot und Monitoring Pilot, wie das mittlerweile heißt, dass das sich auch konstant abwechselt. Also nicht mehr, dass ich als der Flugkapitän mit meinen, was weiß ich was, Jahrzehnten Berufserfahrung und Tausenden von Flugkilometern, dass ich immer der bin, der fliegt, sondern dass eben auch halbe, 50-50 mein Co-Pilot fliegt, als der wirklich aktiv fliegt. Und ich als Kapitän, als der Erfahrenere, bin dann der Monitoring-Pilot. Und im Grunde habe ich in dem Kontext dann mal die Aussage gehört, wenn der Co-Pilot fliegt, dann ist der Flug sicherer. Warum? Weil der erfahrene Pilot der Monitoring-Pilot ist und immer noch im Zweifelsfall eher eingreift, speziell. Und ich könnte mir vorstellen, so ein bisschen klang es bei Ihnen auch an, wenn es kulturelle Unterschiede gibt. Und da gibt es wirklich auch Fälle, gibt es interessante Bücher drüber, wo eben ein starkes Hierarchiegefälle da ist. Sie nannten Frankreich ist ein so ein Aspekt oder zum Teil auch asiatische Kulturen, wo ein Co-Pilot sich richtig schwer tun würde, dem Piloten, dem Flugkapitän zu widersprechen, wenn der Flying Pilot ist. Und da gibt es wirklich einen Fall, wo das halt dann traurig ausging. Und ich könnte mir vorstellen, dass das hier ähnlich ist. Also ich habe da spontan unheimlich viele Ähnlichkeiten rausgehört zu einer Unterhaltung, die ich halt mal mit dem Flugkapitän hatte zu so einem Thema. Fehlervermeidung im Cockpit.
Klar, aber das, was Sie jetzt so jetzt gerade sagen, klar, das passt dann ideal. Also das wusste ich jetzt auch nicht, aber das ist genau das, was Sie meinten. Also auch jetzt beim Pipe-Programming ist es so, dass jetzt nicht einer einen ganzen Tag programmiert, sondern man wechselt sich auch ab. Also die Hälfte der Zeit programmiert der eine auf seinen Rechner und der andere guckt zu und überwacht den, und dann ist es andersrum. Ist im Endeffekt dasselbe.
Ja, vielleicht wäre es mal interessanter Puls, wenn sich zwei in Anführungszeichen nicht so vertragen, denen dieses Thema Crew Resource Management mal vorzustellen und sagen, hey, da gibt es Leute, die können im Schlaf liegen und die machen es trotzdem. Guckt mal, ob das nicht vielleicht doch eine gute Idee wäre.
Da haben Sie recht, ja. Also, ja. Guter Punkt.
Ja, okay. Gut, und was ich aber eben auch rausgehört habe, oder vielleicht auch nur rein interpretiert habe, dieser Aspekt eben auch, ja, Probleme offen zu legen, mal bereit zu sein, zu sagen, verstehe ich nicht, erklär es mir auch.
Ja, das ist halt
voneinander auch zu lernen eben.
Richtig, also das ist halt so ein Kulturaspekt wieder. Also Ziel des Pair-Programmings ist es ja, dass man gegenseitig lernt. Also wenn man es jetzt bei diesem Flugzeugkapitän sieht, ist ja auch das Ziel, dass der Co-Pilot auf Dauer genauso viel kann wie der Pilot oder Kapitän. Und das ist ja bei diesem Pair-Programming auch so. Also der Kunde macht das ja, damit im Endeffekt zwei Entwickler mindestens genauso gut funktionieren und sind. Und aber wenn jetzt diese Kultur nicht da ist und derjenige nicht fragt, wenn was unklar ist, das war bei mir im Team so. Man hatte richtig das Gefühl, der andere versteht gerade nicht, was man gerade macht oder was man von ihm will. Dann ist das schwierig. Und aber was man natürlich auch sagen muss, es muss einem selbst auch liegen. Also man muss auch selber so ein fast schon Helfersyndrom, kann man sagen, haben. Also man muss den anderen halt auch was lernen wollen. Also es gibt ja durchaus Leute, die wollen, also besonders bei uns in der Entwicklung sind da solche Leute, die sich am liebsten so im Keller einsperren würden und den ganzen Tag programmieren würden. Also sowas, was man hier als klassischen Informatiker kennt. Ja, ja. Und wenn man auf einmal denjenigen jemanden hinsetzt und der wie ein Lehrer agieren muss, das liegt halt echt nicht jedem, das muss man auch sagen.
Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Und da kommt mir dann noch ein zweiter Aspekt in den Sinn, wo Mike Rother, das ist jetzt jemand im Lean-Kontext, eine gewisse Stimme, die er da hat, der hat gesagt, Lernen ist unbequem. Weil ich ja was noch nicht kann und das jetzt lernen muss. Und ich bin persönlich noch einen Schritt weitergegangen und ich glaube, das bestätigt das, beziehungsweise das, was Sie gerade gesagt haben, bestätigt das total. Auch Lehrer sein in so einer Situation ist oder kann unbequem sein, weil ich nämlich jemand anders jetzt was beibringen muss und ich merke, das ist für den unbequem und ich muss dann im Grunde ja das verändern, was ich ihm sage, weil das, was ich ihm vorher gesagt habe, vielleicht aus welchen Gründen auch immer so bei ihm nicht ankam. Das heißt, ich muss mich selber ändern als Lehrer.
Richtig, genau, richtig. Und dann können dann bei einem selber auch noch Frustrationen auftreten, warum er das dann jetzt immer noch nicht versteht. Und halt auf der anderen Seite, also ich war halt in einem Unternehmen, wo es ein sehr starkes Hierarchiegefälle gab. Ich war dann als Junior-Entwickler und wenn dann der Junior-Entwickler einen Expert-Developer erzählt, wer jetzt zu programmieren hat, ist das halt auch so eine Sache durchaus.
Ja, das ist dann so wie der Erstflug des Co-Piloten neben jemand, der schon 20 Jahre Erfahrung auf der Maschine hat.
Richtig, genau. Ja. Obwohl man halt durchaus vielleicht in diesem Gebiet mehr Erfahrung hat, aber das ist halt, ja.
Ja. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich entsinne mich da gut an eine persönliche Situation. Irgendwann mal vor, das ist bei mir jetzt auch schon im Grunde mehr als ein Jahrzehnt her, wo ich halt auch festgestellt habe damals, dass ein Hochschulabsolvent in dem Kontext halt gerade Software, Technik, Technologie, Sachen da an der Hochschule gelernt hat, die ich halt damals, 20 Jahre vorher oder so, und ich habe gar keine klassische Informatik-Studium, sondern ich war halt Elektroingenieur oder bin Elektroingenieur, das habe ich nie gelernt. Und dann ist mir aber bewusst geworden, hey, es gibt aber andere Dinge und für die, die mich jetzt vorm geistigen Auge haben und meine nicht mehr vorhandenen Haare sehen, die wissen, ein paar Sachen halt mit zunehmender Lebenserfahrung typischerweise eher zunehmen, wie abnehmen. Und dann baut man halt da drauf.
Richtig.
Und akzeptiert, dass man von dem Jüngeren was lernen kann.
Genau, genau, richtig. Ja, aber dieses Akzeptieren, was Sie da meinten, das muss halt da sein.
Das muss da sein. Ich glaube aber ein Stück weit, dass man, wenn man drüber redet, nicht, dass man es verordnen kann, aber ich glaube, man kann auf eine gewisse Art und Weise ein Bewusstsein auch dafür schaffen. Es ist natürlich dann immer noch eine persönliche Entscheidung von jedem Einzelnen, ob er es nachvollziehen kann oder will. Aber ich denke, einen gewissen Einfluss, glaube ich, kann man schon ausüben.
Ja, richtig. Also wir hatten das bei uns dann auch darüber offen da gesprochen, aber bei uns war dann auch dann das Problem, dass die Einzelnen halt sich dann entschieden haben, einzelne Probleme halt nicht offen anzusprechen, sondern halt nur untereinander. Und das ist dann halt dann wiederum schwierig. Aber ich glaube, das ist dann in jedem Kontext so, nur halt im Pair-Programming fällt halt nochmal mehr auf.
Ja. Ja, da entsinne ich mich aber jetzt an eine Situation, an einen Artikel, den ich gerade gestern gelesen habe. Aber in dem asiatischen Umfeld, da haben sich die Mitarbeiter auch unheimlich schwer getan, wenn deren, ich nenne es mal ein bisschen flapsig, Oberhäuptling dabei war. Und der Berater in dem Kontext hat es glücklicherweise wahrgenommen. Und dieser Häuptling war im Grunde nur da, weil er zweisprachig war und weil er gleichzeitig als Übersetzer fungiert hat. Ist sich aber selber gar nicht bewusst gewesen, dass das seine Mitarbeiter aufgrund der kulturellen Randbedingungen halt praktisch verhindert hat, dass die ihm widersprechen und beziehungsweise fast schon überhaupt irgendwelche Äußerungen machen. Und der Beraterkollege, der das wahrgenommen hat, der hat halt dann irgendeinen Trick angewendet und sich einen anderen Übersetzer gesucht. Und plötzlich war das eine offene Diskussion.
Genau sowas. Ja, genau sowas kann ich auch berichten. Ja. Von mir, genau.
Ja, aber es sind halt dann wieder, das hatten Sie ja auch schon, aufs Management kommt es halt ein Stück weit auch an.
Ja, aber es ist halt dann auch dann immer dann so eine Frage, was kann das Management dann machen? Also wenn man so eine, also Menschen ändert man nicht so schnell, das ist halt dann schwierig. Also da bleibt dann nur eigentlich nur dieses Pair-Programming mit anderen Leuten dann durchzuführen, aber auch viele andere Möglichkeiten gibt es dann Meist nicht.
Gut, jetzt könnt ihr mir vorstellen, der eine oder andere fragt sich, vielleicht noch, jetzt haben wir ein bisschen einen Ausflug gemacht, ja, was habe ich jetzt denn davon? Und vielleicht da nochmal eine Abrundung. Einerseits aufwendiger, klar, es hocken ja zwei drin, aber es entsteht ein doppelt so viel Code. Was sind aber die Vorteile von Pair Programming? Ganz greifbar, glaube ich auch.
Na, richtig. Also ganz greifbar ist auf jeden Fall die Verringerung von technischen Schulden. Also man kann sagen, während der Entwicklung, egal bei welcher, treten immer Schulden auf. Das heißt, man entwickelt was, dann kommt dann noch jemand und will dann doch noch diese Änderung haben, oder man war jetzt nach dem Mittagessen ein bisschen abgelenkt und hat dann auf einmal irgendwas nicht so schön eingebaut, und das sind dann alles technische Schulden. Das heißt, das ist Code, der schlecht wartbar ist und der halt auch instabil ist, vielleicht sogar Fehler enthält. Wenn da zwei Leute drauf gucken, ist halt die Wahrscheinlichkeit für Fehler und schlechten Code niedriger, und dadurch hat man wesentlich weniger Aufwand im Betrieb, Wartung, Fehlerkorrektur und Support. Erst recht, wenn man dieses Pair-Programming mit dem automatischen Testen, also Behavior-Driven Development, kombiniert. Dann hat man zum einen zwei Leute, die den Code kennen, und zum anderen die Qualität seines Codes durch automatische Tests abgesichert. Weil die automatischen Tests kann man ja immer wieder ausführen und die haben immer wieder dasselbe Ergebnis. Dadurch spart man sich das, was man am Anfang reinsteckt, auf Dauer dann wieder für die ganzen anderen Sachen wieder ein. Und natürlich kommt dann daraus stabilere Software. Und wenn man wenig Probleme mit der Software hat, wenig Fehler, wenig Support braucht, dann ist natürlich auch der Kunde wesentlich zufriedener.
Ja, genau. Und halt der Aufwand an sich, zum Beispiel auch in dem Support, wird halt einfach kleiner.
Richtig, genau. Richtig. Das ist ja, was ich meine. Und halt also keine Fehlerkorrektur mehr. Also bei mir in dem Team oder für das Produkt, das wir gemacht haben, konnten wir unsere Support-Aufwände um 80% reduzieren.
Das ist ja, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Ja.
Richtig. Also diese Kosten, die werden nach vorne verlagert und können dadurch auch noch reduziert werden. Also prinzipiell ist das nicht schlecht.
Ja, genau. Gut, jetzt zum Abschluss noch ein Punkt, bei dem ich auch hängen geblieben bin bei Ihrem Artikel, und da halt ein Begriff verwendet wurde, der jetzt im Lead-Kontext sehr, sehr häufig verwendet wird, nämlich der sogenannte, bei Ihnen hieß es Pull-Request. Und da sind nämlich bei mir sofort alle Lampen Richtung Pull-Prinzip angegangen. Vielleicht erzählen Sie da an der Stelle noch ein bisschen drüber, weil ich glaube, das schon, oder zumindest habe ich das so rausgelesen, absolut nicht nur der Begriff an sich, sondern sehr ähnliche Gedanken auch dahinter stecken.
Ja, richtig. Also beim Pull-Request, also ist es so, man entwickelt Coding jetzt entweder alleine oder zu zweit. Und dieses Coding entwickelt man ja natürlich nicht auf dem, also direkt in der Anwendung, sondern in einem separaten Kontext. Also das ist jetzt meistens mit Git macht man das Ganze. Das heißt, man hat einen Master Branch, wo dann der auch dann in Produktion geht, und man hat dann verschiedenste Sub-Branches. Ein Branch ist dann sozusagen für ein Feature zuständig. Also man kann sich vorstellen, ein Branch ist im Endeffekt wie eine, ja, wie ein Snapshot von dem Projektstand, an dem kann man dann arbeiten, und dann, wenn man dann fertig ist, kann man den dann in das richtige Projekt integrieren. Und diese Integration findet durch einen Pull-Request statt. Sprich, man tut in diesem Versionsverwaltungssystem, was man auch immer dann nutzt, einen Request aufmachen und sagt, das habe ich jetzt entwickelt. Jetzt kommen andere Leute, also jetzt im Kontext von Pair-Programming sind es dann die anderen Pairs und gucken sich diesen Code an. Damit hat man das Ganze jetzt, dass niemand auch Code in das Produkt integrieren kann, ohne dass andere davon wissen. Und man hat auch wiederum seine Qualität erhöht, weil dann hat man nicht nur vier Augen, die auf diesen Code schauen, sondern im Team vielleicht insgesamt 10 Augen. Und dann kann jeder dazu Feedback geben. Über das Feedback wird dann offen gesprochen, diskutiert, ob das Ganze jetzt sinnvoll wäre, diese Änderung. Und nur wenn der Code auch den Qualitätsanforderungen entspricht, erst dann wird er in das Hauptprodukt integriert. Und während dieses Pull-Requests kann man natürlich auch noch andere Sachen wie automatische Sicherheitsprüfung oder anderes integrieren.
Ja, ja. Ja, und ich habe da eben auch rausgehört und in meinem früheren Leben, wie gesagt, war das oft nicht so. Da ist eben nicht inkrementell vorgegangen worden, sondern da hat man ein halbes Jahr lang, dreiviertel Jahr lang in Anführungszeichen vor sich hin entwickelt. Und dann ist über Nacht auf den Knopf gedrückt worden und dann integriert und so weiter. Und dann ging erstmal hinterher gar nichts mehr.
Richtig.
Und, ja, ja. Und das habe ich da auch rausgehört, rausgelesen, dass mit diesem gezielten, ich hole mir da was und baue das dann gezielt ein, eben vermieden wird, dass man von irgendeiner Codewelle überrollt wird und Richtig. Im Grunde genau die gleichen Effekte auftreten wie in der klassischen Produktion, dass dann alle schlagartig überlastet sind und dann auch wieder Fehler auftreten.
Richtig, genau. Also das Ziel von so einem Pull-Request ist, den eigentlich nur auf eine einzige Funktionalität zu schneiden. Also das soll eigentlich nur eine einzige Funktionalität integrieren und wenn man jetzt eine neue Funktionalität baut, dann wieder macht man einen neuen Branch. Und man geht eigentlich schon fast so weit, dass man sagt, ein Branch sollte man vielleicht nur 24 Stunden lang lassen. Ja. Und dadurch, dass man halt nicht genau das, was Sie jetzt gerade meinen, diesen großen Berg vor sich herschiebt. Und dadurch hat man halt relativ kleine inkrementelle Änderungen. Das kann man ja, also das tut man meistens ja jetzt während der Softwareentwicklung mit Scrum oder ähnlichen kombinieren, was ja so diese aktuellen Prozesse sind. Und dadurch hat man kleine Änderungen und kann auch dann direkt sehen, was sind meine Auswirkungen. Und natürlich auch jetzt noch wesentlich mehr, also was Sie jetzt ja meinten, ein halbes Jahr dann auch was entwickelt und dann mal schauen, was jetzt passiert. Wir hatten es dann so, dass wir eigentlich täglich geliefert haben. Also wir haben täglich eine neue Version an den Kunden geliefert, was halt sonst undenkbar wäre.
Ja, und ich erreiche eben mehrere Fliegen mit einer Klappe. Einerseits kriege ich ein sofortiges Kundenfeedback. Andererseits, wenn der Kunde dann sagt, jetzt bräuchte ich hier noch ein kleines Feature, dann muss ich halt nicht das nächste halbe Jahr abwarten, wenn ich gerade vorgestern das Release gemacht habe, sondern ich kann es ihm im Grunde am nächsten Tag, in der nächsten Woche schon liefern und sagen, guck mal, ist das, was du dir vorgestellt hast?
Richtig, genau, richtig. Und wenn man das jetzt noch mit Behavior-Driven Development integriert, wo man dann direkt das mit dem Kunden durchspricht, dann Pair-Programming hat und dann, also dann ergibt es ein ganz rundes Bild und hat man eine saubere Software.
Ja, prima. Also ich fand das jetzt eine echt coole Unterhaltung. Einerseits, weil es mich an mein früheres Leben erinnert hat und andererseits, weil ich aber definitiv nicht davon enttäuscht worden bin, was ich so ein bisschen an Ähnlichkeiten da rausgelesen habe und es im Grunde waren sogar noch mehr Dinge. Deshalb, Herr Kasseckert, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für die interessanten Einblicke und ja, ich möchte sogar noch weitergehen für gewisse, bei mir zumindest, gewisse Erleuchtung.
Ich danke Ihnen auch und ich hatte auch ein sehr angenehmes Gespräch.
Das war die heutige Episode im Gespräch mit Nils Kasseckert zum Thema Qualitätssicherung in der Softwareentwicklung. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 254. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Linieninteressierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.